Ich habe das Problem gehabt, dass die verkehrte Datei, das, was ich hier in Ihrem Skript und nur die Folien habe, aber dass die ganzen anderen Sachen weggefallen sind, das ist aber nicht ungünstig, weil wir das jetzt wiederholen können. Und das, was Sie hier sehen, ist vor ein paar Monaten, vielleicht 3 Monaten passiert, ruft mir ein Kollege an und sage, wie geht's dir? Sagt er, nicht besonders gut, meine Mama ist ganz überraschend verstorben. Und seine Mama war sehr kultivierte Frau, 76 Jahre alt, und hat unter einer Harninkontinenz enorm gelitten. Sie ist sehr gerne in Konzerte, Opern gegangen und darum hat sie gesagt, na, das müsste chirurgisch angehen, das kann man ja chirurgisch sanieren. Und das stimmt hier nicht. Sie sehen, da steht ein bisschen Hypertonus und ein wenig Diabetes. Das ist das, was ich sehr als Nephrologe so oft höre, wenn ich sage, gibt es Vorerkrankungen, die die Niere schädigen, dann sagen sie, naja, ein bisschen an Diabetes und eine leichte Hypertonie gehabt. Es gibt kein bisschen Diabetes und es gibt keinen leichten Hochdruck. Beides sind Erkrankungen, die nephrotoxisch sind und zur häufigsten Ursache sind, dass wir eine Nierenersatztherapie kriegen. Aber es hat bei ihr nicht dazugehört, ich habe so deswegen hingeschaut. Wie immer noch so eine Inkontinenzoperation, kriegt man einen Dauerkatheter gesetzt und sie liegt in einer Privatklinik, soll am Sonntag, er ist Facharzt, den ich sehr, sehr schätze, soll am, das geplant war, am Sonntag Dauerkatheter entfernen, schauen, ob sie normal urinieren kann. Wenn sie normal urinieren kann, geht sie am Montag nach Hause. Am Samstag ist sie sehr müde, er ist drinnen bei ihr. Sie sagt im Katheter, heute ist so wenig Hahn drinnen, sagt, du hast viel getrunken, sagt, du, mir geht es nicht so gut und so, sagt dann, du hast mehr trinken und alles, ja. Und in den letzten Stunden auf Sonntag nur 100 Milliliter Hahn drinnen gewesen, am Sonntag drastische Verschlechterung, es wird eine Sepsis diagnostiziert, wird versucht, sie noch ins AKH zu verlegen und in sonst ein anderes Krankenhaus, gelingt nicht und von Sonntag auf Montag verstirbt sie. Wo liegt hier der Fehler? Da ist ja irgendwas passiert, das kann es ja nicht sein. Nicht? Und das Typische war, die war am Samstag bereits septisch. Sie hat nur noch nicht die vollen Sepsis-Symptome gehabt, aber die Niere ist ein Organ, was extrem frühzeitig sagt, das passt mir nicht. Und wenn man zu dem Zeitpunkt begonnen hätte, hier alles einzusetzen, hätte sie eine Wahrscheinlichkeit gehabt von 60-70%, dass sie das überlebt hätte. Ja? Also das ist ganz wichtig. Schauen wir jetzt noch, was sonst da drinnen ist. Ein Ding, Sie sehen hier, das haben wir gehabt, was ist hier, wenn Sie sich das anschauen. Das sind beide von diesen, was ich hier abgebildet habe. Sie kennen, das ist ein ganz berühmter Bodybuilder. Beide haben ein Serumkreatinin von 3, einer von beiden hat eine völlige normale Nierenfunktion und einer von beiden ist komplett anurisch. Der hat vor 4 Jahren den letzten Tropfen Harn produziert. Ist das möglich oder ist das ein Schmäh, dass beide ein Serumkreatinin von 2 haben? Frau Kollegin, was sagen Sie? Ist das möglich oder will ich Ihnen einen Schmäh erzählen? Sind Sie hart? Der Dr. Zenoni hat mir einen Apfelsaft gebracht, der gefunden hat, meine Hirnleistung lässt nach. Also Sie sehen, ich habe schon reichlich getrunken, ich halte schon einiges aus. Ja? Das Serumkreatinin ist nichts anderes als Ausdruck der vorliegenden Muskelmasse. Ja? Und es ist bekannt, dass dieser berühmte Bodybuilder von was Gott wie vielen Nephrologen begutachtet wurde, weil es alle glaubt haben, mit 2 Serumkreatinin hat er eine eingeschränkte Nierenfunktion. Und wenn man den untersucht hat, genau und eine genaue Clearance gemacht hat, hat man immer gesehen, dass er über 100 Milliliter Nierenfunktion gehabt hat. Also wenn ich keine Muskelmasse mehr habe, dann bin ich auch mit 2 Kreatinin durchaus dialysepflichtig. Wenn ich jetzt weiter schaue, dann sehen Sie, kommen wir zum nächsten Case-Report. Ja, das ist etwas, was wieder in die Phase des akuten Nierenversagens hineinfällt. Das ist ein 4, was tatsächlich passiert. Ich habe an dem Tag Nachtdienst gehabt. Da war ich aber schon ziemlich alt und habe Oberarztdienst machen dürfen. Das war ja auf der Akutdialyse ein 24-jähriger männlicher Krankenpfleger, der neu auf die Abteilung gekommen ist und dort auf 13.3 auf der Akutdialyse gearbeitet hat. Und der im Nachtdienst ist er gegangen und hat plötzlich eine massive Polyurie entwickelt. hat einen heftigen Durst gehabt, ist tachykard gewesen, hat sich niedergesetzt, ist hypoton gewesen. Nach 2 Stunden hat er plötzlich heftigste kolikartige Schmerzen gekriegt im Abdomen, Schmerzen in der linken Nierenregion, hat erbrochen und ist dann kollabiert. Und nach in dem Zustand haben sie mich dann angerufen, ich soll hinunterkommen, ob ich mir den nicht anschauen kann. Und ich habe ihn dann gefragt, was war da in den letzten Stunden? Sagt er, er ist 20 mehr aufs Klo gerannt. Ja. Und sage und? Sagt er, er hat dann die letzten 2 Mal war der Hahn rot. Also er hat sichtlich eine Makrohämaturie gehabt. Eine Mikrohämaturie würde den Hahn nicht so rot färben, dass ich sehen würde. Was ist bei dem die Ursache? Was fällt Ihnen dazu ein? Nierenstein ist exzellent. Ja. Und warum ist der so polyurisch? Hat der jetzt plötzlich einen Nebenniereninfarkt, einen Hypophyseninfarkt oder was gehabt? Nein, da war er schlechter benannt gewesen. Nicht? Ganz klassischerweise, ich komme aus der Zeit, wo jeder frische Doktor, wenn er auf die Station kommt, ist irgendwann im Nachtdienst einmal ein Abführmittel in irgendwas hineingekriegt hatte. Und dem hat irgendeiner das besonders lustig gemeint und hat einmal 120er Lassigs hineingejubelt. Ja, der hat das getrunken und was die nicht gewusst haben bei dem, ist, dass der ja, nur einen Niere gehabt hat und er hat dann, wir haben den natürlich dann sofort untersucht und aber den Urologen beigezogen, ja, der hat einen Hydroureter dort gehabt, einen massiv ausgeweiteten Hydroureter, das heißt, er hat dort unten ein nicht schattengebendes Konkrement gehabt. Was heißt nicht schattengebendes Konkrement? Das ist ein Konkrement, was ich bei der Abdomenleeraufnahme nicht sehe. Das heißt, es ist alles außer ein Calciumoxalat oder Calciumphosphatstein. Harnsäuresteine sehe ich hier nicht. Ja? Und, wie gesagt, es ist dann so gewesen, dass er auf die Uro geschickt wurde. Es ist dann transuretral das Konkrement entfernt gewesen. Aber er ist im Kreatinin bis 3,2 angestiegen. Also das ist ein absolutes, akutes Nierenversagen. Nach 4 Wochen hat er dann wieder ein normales Kreatinin gehabt. Ja. Also der hat dann die Abteilung wieder verlassen, was mich sehr gestört hat, weil ich ihn sehr geschätzt habe. Er war ein ruhiger, aber sehr kompetenter, sehr fleißiger Kollege. Also freiwillig habe ich den nicht hergegeben. Darum sollte man bei solchen Sachen, solche Scherze, sollte man nicht tolerieren. Ja. Also das hat dann dort auch durchaus gekracht. Ja. Sie sehen, wie solche Konkremente ausschauen können. Das ist aus einem Museum, also einem medizinischen Museum. Also wer wünscht sich so einen Harnstein? Ich glaube nicht. Ja. Aber da sieht man, welche eigenartigen Formen das haben können und wie groß solche Konkremente sind, was solchen Ärger machen, sehen Sie hier. Dann schauen wir weiter. Das ist nach einem akuten Nierenversagen. Ja, geht man klassischerweise in ein polyurisches Nierenversagen über. Und das ist so, sehr gerne wird dann, wenn die Harnfunktion, die Harnmenge wieder kommt, wird sehr gerne was gegeben? Ein Diuretikum. Ja, und das Diuretikum wird gegeben und Sie sehen, der plötzlich bis zu 10 Liter Harn braucht massive Transfusionen. Das ist aber eher ein klassisches Bild nach einem akuten Nierenversagen. Zuerst anurisch oder oligurisch, dann geht man in die polyurische Phase und Sie sehen, der arme Hund braucht dann insgesamt 10 Dialysen, aber dann auf einmal geht die Harnmenge zurück, ja, und da bitte ich um Gottes Willen hier sofort wieder dann das Lassig absetzen, wenn der 2 Liter Harn hat. Ja. Häufig wird dann vergessen, das Lassig abzusetzen, dann kommt es dazu, dass der dann wieder in die Hypovolemie hineinkommt und die Niere ist bei solchen Sachen noch immer extrem vulnerabel. Sie werden sehen, mit bisschen zu viel Lassix, die Niere steht schon wieder und sie fangen wieder bei Null an. Also das sollte man immer bedenken, wenn man sowas macht. Dann haben wir das, was man dazu geben sollte, was Sie wissen sollten, warum ich zum Beispiel bei vielen von meinen Patienten, vor allem bei den Älteren und auch natürlich bei den Jüngern, wo das mehr gehabt ist, es gibt mehr Plattenepithelkarzinome, wenn Sie Hydrochlorothiazid therapieren. Ja, und wenn Sie es anschauen, das ist diese amerikanische Studie, da waren irgendwas 100.000 Leute drinnen. Ja. Also das sollte man immer bedenken. Und im Sommer, wo die Patienten eh schon per se weniger Diuretika brauchen, ist es so, dass ich es bei einem Großteil von meinen Privatpatienten einfach absetze und sage, wir pausieren das und schauen uns das an. Ja. Das sollten Sie bedenken, dass das machen kann. Dann haben wir hier Ödeme. Ja. Frau Kollegin, ich fordere Sie wieder heraus zur Diskussion. Ja, ich behaupte, ich habe innerhalb von 5 Tagen habe ich 3 Kilo Gewicht zugenommen und habe keine Ödeme. Innerhalb von 5 Tagen 3 Kilo Gewicht zugenommen und habe keine Ödeme. Glauben Sie mir das? Vorher keine Ödeme, 3 Kilo Gewicht zugenommen, habe auch keine Ödeme. Was, ist das richtig oder ist da irgendwo ein Hund drinnen in meiner Behauptung? Es geht. Weil bis zu 3 Liter Flüssigkeit, ein normaler, erwachsener Mensch verschiebt 3 Liter Flüssigkeit im Körper, ohne dass Ödeme auftreten. Ja? Das muss man wissen. Ja? Also 3 Liter Flüssigkeit verputzen Sie wie nichts und Sie haben keine Ödeme. Wenn aber Ödeme auftreten, dann ist es so, dass Sie wesentlich höhere Mengen an Flüssigkeit retiniert haben. Und wenn Sie sich hier anschauen, diese Beine, ja, Sie sehen, das ist die klassische Bettwäsche des AKHs, also ist das Foto aus dem AKH gemacht worden. Was, wenn Sie das hier anschauen, dann sehen Sie, die hat massive Ödeme. Aber welche Ödeme würden Sie hier vermuten oder für was wäre das klassisch? Wenn Sie hineindrucken und es bleibt die Delle so, wie Sie es hineindruckt, auch noch 20 Minuten hat er noch immer seine Delle dort. Für was ist das klassisch? Für Patienten, die sehr viel Eiweiß verloren haben und dadurch ihre Ödeme haben. Dann saugt sich das Wasser im Muskelgewebe und im Unterhautfettgewebe dort fest und es hockt dort drinnen und ist dort sehr, sehr schwer zu mobilisieren. Ja, das ist so, kann so ein Patient, wenn er wirklich einen hohen Eiweißverlust hat, trotzdem in einem prärenalen Nierenversagen sein, obwohl der so viel Ödeme hat? Na, selbstverständlich, er hat das Wasser im Gewebe und nicht im Gefäßsystem. Ja? Das muss man immer bedenken und solche Patienten zu therapieren ist extrem schwierig. Wenn es da Phyllastics hineingeben, in den Patienten werden zwar die Ödeme ein bisschen besser werden, aber die Niere wird in kürzester Zeit stehen. Also das muss einem immer klar sein, wo kommen die Ödeme her, wie schaut das aus, was ist meine Vermutungsdiagnose, hat der zu viel Wasser im Körper, wie es bei Herzinsuffizienz ist, oder ist es ein Patient, der einfach das Wasser ins Gewebe verschoben hat? Und das macht die Diuretikatherapie dann und auch Infusionstherapie relativ schwierig. Dann kommen wir wieder, ja, das haben wir gehabt, die Elektrolytentgleisungen, da komme ich, glaube ich, auch noch ein Case-Report dazu. Ja. Schau, wer würde dazu was sagen? Das ist hier eine Serumprobe, die abgenommen wurde. Das ist ein Patient, der hat klinisch eine Pankreatitis, er ist intensivpflichtig. Ja? Und es wird ein Nephrologe gerufen, weil die sagen, wir kennen uns bei dem überhaupt nicht mehr aus. Schaut an, der hat ein CRP von 28, prognostisch würde ich sagen, ist das nicht mehr günstig. Ja? Aber schaut an, das Laktat mit 7,8 ist gar nicht so exzessiv hoch, wie man es vielleicht erwarten würde. Aber wenn man sich das jetzt anschaut, Natrium 109, Calcium 1,78 und da unten ist dann Triglyceride über 4000, LDL-Cholesterin angeblich 987. Ja? Wie muss ich den therapieren? Stört sie das Natrium, stört sie das Calcium? Regt sie das LDL-Cholesterin auf? Und Amylase und Lipase, das steht da nicht drauf, war im Normbereich. Also, Frau Kollegin, ich muss Sie wieder herausfordern. Es hilft Ihnen nichts. Ja. Aber da ist da alles hinten und vorn falsch, oder? Stimmen Sie mir zu? Ja, das ist so, wenn der Patient hat eine hypertriglyceridämische Pankreatitis. Das kann viele Ursachen sein. Sie wissen, Alkohol, wenn Sie über 0,8 Promille hinausgehen, werden die Triglyceride nicht mehr abgebaut. Ja? Also das war so ein Sammelsurium bei dem, der war nicht so alt bei dem Ganzen. Wenn die Triglyceride 4000 sind, können Sie alles bestimmen, nur keine Elektrolyte. Und bedauerlicherweise ist auch Amylase und Lipase falsch. Ja? Wir haben dann bei diesem Patienten dieses Serum genommen und ich habe das 24 Stunden ultrazentrifugiert. Ja? Und dann haben wir, und dann flotten die Triglyceride oben weg und wir haben dann aus diesem Serum da unten haben wir Amylase-Lipase bestimmt und die Amylase war über 30.000. Hat eine nekrotisierende Pankreatitis gehabt. Aber Natrium ist hier weder zu korrigieren noch zu beachten, bitte nicht bestimmen bei 4.000 Triglyceriden. Ist immer falsch, genauso das Calcium. Magnesium, hier sind alle Elektrolytbestimmungen falsch und bedauerliche auch Amylase-Lipase-Werte. Ja, wie könnte man das noch nachweisen, dass der Pankreatitis hat? im Prinzip nur durch das CT. Wenn Sie aber sagen, das ist mir zu aufwendig, Sie wollen das aus irgendwas bestimmen, aus irgendeiner Flüssigkeit, dann aus dem Hahn. Sie wissen, Amylase-Lipase wird renal eliminiert und ist dann im Hahn exzessiv hoch. Nur der hat ein komplettes Nierenversagen gehabt, wie es zu einer Pankreatitis brav dazugehört, sodass da natürlich nichts gegangen ist. Ja? Aber diese Message möchte ich Ihnen wirklich unbedingt mitgeben. Wenn man da beginnt, irgendwelche Elektrolyte zu korrigieren, das ist ungefähr so, wie irgendein Insulin zu geben. Ja? Also auf dem Niveau. Da müssen Sie aufpassen. Gell? Ah, schau, das ist die Patientin, die da am Lungenödem war, das haben wir gehabt. Dann bin ich eigentlich ich komme noch auf den eins zurück, muss ich gehen. Ah, was ist hier? Wir kommen jetzt zur Hyperkalämie. Ja, die Hyperkalämie, ein Case-Report, qualifizieren Sie sich, Sie sollten mich nicht so billig durchkommen lassen, Sie sollten mich für mehr segieren, sage ich Ihnen. Ja. Umsonst, sonst habe ich den ganzen Apfelsaft umsonst getrunken. Ja. Das ist eine 34-jährige Patientin, die eine chronische Glomerulonephritis hat, das ist der klassische Weg. Sie ist seit 9 Monaten an der Hämodialyse, ist gelistet für die Nierentransplantation, hat eine beträchtliche Hypertonie, wie es halt zur Nierenerkrankung dazugehört. Warum hat die Nierenerkrankung immer eine Hypertonie? Was ist der Grund? Warum ist es eigentlich eine falsche physiologische Reaktion, dass man bei einer Nierenerkrankung immer eine schwere Hypertonie dabei hat? Und die Hypertonie aber dann wieder der treibende Faktor der chronischen Niereninsuffizienz ist. Die Niere versucht, wenn die Funktion schlechter wird, durch eine Erhöhung des Blutflusses über Erhöhung des Blutdrucks hier das zu kompensieren, was aber leider völlig sinnlos ist. Ja? Und Sie sehen, am Tag vor der Dialyse, sie hat immer schon eine Hyperkalämie-Neigung gehabt. Sie ist meistens so mit 6,2 zur Dialyse gekommen. Also das war schon ihre Ding. Und am Tag vor der Dialyse sind sie bei den Nachbarn, mit denen sie sehr befreundet sind, eingeladen. Die Frau kocht sehr bewusst, macht Spaghetti, sie nimmt kein Kochsalz zum Beispiel, weil es weiß, das macht mehr Hypertonie und man hat eh schon viel zu viel Kochsalz, nimmt ein Kochsalzersatzmittel. 30 Minuten nach dem Essen kollabiert die. Ja? Kommt der Notarzt und stellt Kammerflimmern fest, wird defibrilliert. Erfolgreich alles und wird dann an die Notfallprimär gebracht und von dort dann auf die Akutdialyse transferiert. Was war da die Ursache? Ja?
Der hohe Kaliumgehalt von
Ersatzmitteln? Ja, das ist Kaliumchlorid. Sehr richtig. Also die Kochsalzersatzmittel sind Kaliumchlorid. Und in einem Teelöffel Kaliumchlorid, Chlorid ist die tödliche Menge Kalium enthalten für einen Dialysepatienten. Ein Teelöffel ist die tödliche Menge. Ja? Also Sie sehen, es ist oft diffizil. Ja? Nicht, die hat es sehr gut gemeint, aber gut gemeint ist nicht immer gut, so kann man das zusammenfassen. Ja? Hypokaliämien, da habe ich noch dazu geschrieben, bei Natrium, bei Magensonden, ja, kann das immer wieder dabei sein. So. Und wir kommen, die Kollegin hat mich freundlicherweise in der Pause gefragt, Hypokaliämien und Insulin. Und Insulin, wir haben Hyperkaliämien, was kann ich machen bei der Hyperkaliämie? Wir haben gesagt, wenn der Niereninsuffizient ist, geben wir Bicarbonat. Was kann man noch machen? Man kann rein Kochsalz infundieren. Was machen Sie, Herr Kollege?
Das Kalium nach
Interzellen schiftet, oder? Genau. Es ist durchaus sehr potent und wirkt bereits nach 20 Minuten. Das ist sehr spannend. Aber wie viel Insulin müssen wir geben und vor allem was für ein Insulin müssen wir geben? Wir müssen rasch wirksames Insulin, also Altinsulin, sprich Actrapid geben. Und wir haben früher 100 Einheiten Insulin gespritzt. Und was bedeutet das aber? 100 Einheiten Insulin, Sie stehen die ganze Nacht beim Bett, beim Patienten und müssen Blutzucker kontrollieren und immer wieder mit 33%iger Glucose ausgleichen. Ja? Also das ist enorme Mengen, was da gegeben wird. Heute sagt man nicht mehr als 20, wenn man sehr forsch ist, 30 Einheiten Actrapid, das man gibt. Nicht höher und das ist schon sehr viel Aufwand. Ja?
Das ist eine Frage. ist es so, wenn ich das Insulin wieder aufhöre quasi, würde dann dieser Shift nicht sich einfach aufheben und das Ganze ging von vorne los?
Oder nein, so? Nein. Das, wenn das, das Kalium durch Insulin in die Zelle hineingebracht wird, das hat irgendeine Ursache, warum das von intrazellulär nach extrazellulär gegangen ist. Meistens ist es im Rahmen entweder ist es ein Aldosteron-Antagonist gewesen oder es ist so, dass die Nierenfunktion nicht gepasst hat. Dann ist es so, wenn ich die Ursache hier umkehre, dass ich das Kalium wieder in die Zelle hineinbringe, dann ist es dort, wo es hingehört. Ja, das ist wesentlich effizienter, als wenn ich das Kalium mit Lassix und Kochsalzinfusionen über die Niere ausscheide. Ja, also das ist, dann habe ich es wieder dort, wo ich es haben will. Ja, wie gesagt, beim Insulinglucose ist es etwas, was schon sehr spannend ist, wenn man das macht, aber man muss sie wissen, dass man dann die Hypoglykämie ist lästig. Man steht die halbe Nacht am Bett. Was kann man noch geben, wenn Sie zum Beispiel Rettung fahren? Manche von Ihnen werden irgendwann einmal draufkommen, das reizt mich, ich fahre mit der Rettung. Und dann kommen Sie hin und der sagt, ja, ich habe wieder mein Kaliumproblem und Sie müssen den in die Klinik bringen. Sie müssen 25, 30 Minuten überbrücken, bis Sie Hilfe haben. Was ist in jedem Notfallkoffer, ist heute eines drinnen, das Pricanyl. Und das ist deswegen interessant, das macht es aber auch die anderen Beta-2-Mimetika. Das ist interessant, wenn man das subkutan spritzt, ist es wirksamer, als wenn man es IV spritzt. Und das ist heute in jedem Notfallkoffer, ist es drinnen, ja, und man spritzt eine halbe Ampulle subkutan und das Kalium geht um fast eines zurück und die Wirkung ist auch noch 20 Minuten voll da. Also das ist etwas, wo man heute sehr, sehr gut, wir machen das sogar, wenn wir irgendwo im grünen Bettenturm drüben sind und wissen, wir brauchen eine Zeit lang, bis der Träger kommt und bis ich den in den roten Turm auf 13.3 auf die Akutdialyse rüberbringe, spritzen wir das. Ja? Also das ist so, es geht oft nur zum Überbrücken, da ist Pricanyl und das, wir haben es dann auch als Inhalation gemacht, wirkt auch, ja? Aber nicht ganz so potent, das sollte man dabei dazu wissen. Ja, was ist, wenn Sie jetzt einen Patienten haben, den Sie reanimieren, was macht hier das, die Katecholamine? Machen die was am Kalium oder nicht? Extrem potent. Ja, also ein Supranin pusht das Kalium nach intrazellulär. Ja, also das ist etwas, wo Kalium, natürlich wenn man ein niedriges Kalium hat, ist es dann weniger erwünscht, wenn das dazukommt. Ja, die Hypokaliämie, die Klinik, wo wir es so häufig sehen, ist in Altersheimen, das sind diese latenten Hypokaliämien. Sie wissen, ältere Leute, denen irgendwo Nahrungsmittel anzubieten, wo Kalium drinnen ist, ist sehr mühsam. Wenn Sie denen eine Banane hinlegen, kannst du damit rechnen, dass er es in 14 Tagen zusammengegessen hat. Das hilft uns nicht wirklich bei der Hypokaliämie-Therapie. Ja? Und das macht aber eines, was sehr ärgerlich ist, es macht Muskelschwäche, es macht Müdigkeit und es macht Obstipation. Der Darm ist extrem abhängig, dass ich genügend Kalium habe, damit das funktioniert. Ja? Und ich kann das von meinem Vater sagen, das war immer ein Kampf. Dann haben wir mit Fruchtsäften und die haben ihm dann immer überall eingemischt. Ja? Aber der hat das immer mitgekriegt und dann hat er es uns immer wieder zurückgegeben. Hat es aber bis zur Kolostomie geschafft mit seiner Obstipation. Ja? Also das kann schon sehr hartnäckig sein, solche Sachen. Gell? Hypokaliämien, ja, unter 2,5 Millimol pro Liter, dann ist es so, dass wir sagen, wir geben hier, dann wird Kalium substituiert. Meistens IV, aber bitte extrem langsam substituieren. Das ist langsam bedeutet beim Kalium, wenn Sie 40 Millimol geben, ja, das dürfen Sie nicht unter einer Stunde geben. Ja. Das, sonst haben Sie Rhythmusstörungen, die extrem lästig sind. Und was ist das, der große Nachteil, wenn Sie zum Beispiel Kalium überdosieren? Wir sehen das immer wieder, dass das verwechselt wird, Kalium mit Calcium. Und wenn Sie macht klassischerweise eine Asystolie, kein Kammerflimmern, sondern in der Regel eine Asystolie, die nicht reanimierbar ist. Ja? Also schwere iatrogeninduzierte Hyperkaliämien machen Asystolien, die klassischerweise nicht reanimierbar sind. Genauso wie wenn Sie extrem hohe Mengen an Kalzium sehr rasch infundieren. Dann haben Sie auch das Problem, das geht nicht. Und wir haben das einmal gehabt, da ist ein Station, drei Stock über uns, ist es passiert, dass die Kalium und Calcium verwechselt haben und hier zwei Ampullen relativ rasch infundiert haben. Und den haben wir, ist der Noah, also der Herzl, abgerufen worden, und die haben uns das gesagt. Und dann sind wir mit dem unter Reanimationsbedingungen auf die Akutdialyse runtergefahren und der Gott sei Dank einen Cover gehabt. Und dann haben wir ihn dialysiert gegen ein Null-Kalium und dann hast du in 20 Minuten das Kalium runter. Und der hat plötzlich Sinusrhythmus. Ja, aber du hast halt nicht immer eine Dialysestation im Hinterhalt. Ja. Und wenn du dann kein Cover hast, also das ist die Ausnahme, dass sowas funktioniert. Ja. Also alle Elektrolyte, ich kann das immer nur wieder sagen, ich sehe das immer wieder, wie haben einen Patienten, der jetzt zu uns gekommen ist, weil er irgendwo kollabiert ist, der war beim Hausarzt, weil er immer eine Hypomagnesämie hat. Und der hat uns die Ampulle mitgegeben und sagt, der spritzt sie ihm immer im Schuss. Ja. Also ich mache das nicht, ja? Aber ich muss sagen, also, ich habe nicht immer Windelhosen mit, nicht? Sodass ich mir das trauen würde. Ich würde das nicht machen. Ein Calcium in Schuss bei irgendeiner allergischen Reaktion mache ich nicht. Warum mache ich das nicht? Das macht exzessive Übelkeit, kann das auslösen und in Gefolge von Herzrhythmusstörungen. Und mir ist es sehr eindrücklich, ich war Hausinternist auf der Gynäkologie, ich habe die Christine Noboten nie vertreten müssen, wie sie ihr viertes Kind bekommen hat. Ja. Und da bin ich in der Nacht gerufen worden, oder war ich eh schon krantig, weil ich schon so oft drinnen war, weil eine Patientin ein generalisiertes Exanthem nach einer Antibiotikagabe gehabt hat. Und ich in meinem Übermut habe ihr eine Ampulle Calcium etwas zu rasch gespritzt. Und was hat man die Patientin gemacht? Sie hat mich von oben bis unten angespielt, das habe ich mir gemerkt. Ja? Also, Sie brauchen nicht alle meine Erfahrungen nachmachen, würde ich nicht empfehlen. Wirklich langsam. Wenn man sich anschaut beim Kalium, das hat man lange gesagt, das Kalium, Sie sehen das, wenn das erhöht ist, ja, auf 5,5 steigt bei einem Herzinfarktpatienten schon drastisch die Mortalität an. Ja? Und Sie sehen, das ist die Häufigkeit, dass es zum Kammerflimmern kommt, genauso wie bei der Hypokaliämie. Und das zeigt uns, dass das Kalium ein Elektrolyt ist, was extrem empfindlich ist. Ja? Wir haben hier keine, was Gott wie, großen Schwankungsbreiten, die wir hier ausloten können. Das ist heute, Sie sehen das heute, dass wir so das Lokelma, das Bateromea und solche Sachen haben, die wir heute geben, weil wir viele Patienten haben, wo wir sagen, der hat zwar Niereninsuffizienz, er neigt zur Hyperkalämie, aber er profitiert irrsinnig von einer RAS-Blockade. Ja? Und dann ist es so, wir geben das hinein, aber wenn Sie es sich anschauen, dann sind das relativ teure Späße, weil man muss hier, wenn Sie es sich anschauen, doch die Tagesdosis sind 25 Gramm und wenn ich 30 Stück habe, dann sind das 30 mal 8,43 muss ich geben pro Tag, dann habe ich in 10 Tagen, kostet es mir 475 Euro. Ja, darum sind sie alle chefarztpflichtig. Dann haben wir das Kapitel nochmal durchgeflogen mit den einzelnen Sachen und kommen jetzt zur Hyperglykämie. Und bei der Hyperglykämie, das ist jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, hat es wieder mehr Bedeutung gekriegt. Sie sehen, es gibt zwei Gruppen. Das eine ist die diabetische Ketoazidose, das ist die klassische Erstmanifestation des Typ-1-Diabetes. Und diese Patienten haben klassischerweise eine Blutglucose, die so um 250 liegt. Also nicht die 800 oder 1000, die immer wieder irgendwo berichtet werden, die gibt es nicht beim Typ-1-Diabetes. Da ist der schon vor 14 Tagen gestorben, wenn er 1000 Zucker hat. Ja, das gibt es nicht. Die haben in der Regel irgendwas 200, 320, von mir aus einmal 380 Zucker, aber das ist es. Während, wenn Sie anschauen, der Typ-2-Diabetes, wenn er entgleist, wo man das erste Mal draufkommt, dann sehen wir oft, dass diese Patienten 600 Blutzucker haben. Also das ist was anderes. Wenn man aber dann wieder nachschaut, die Harnketonkörper sind klassischerweise das Zeichen des Typ-1-Diabetes. Ja? Also die Ketonurie ist ein klassisches Symptom des Typ-1-Diabetes und wir kommen dann noch dazu, dass diese Ketonkörper gar nicht so sind. Wenn man sich dann hier anschaut, die Harnosmolarität ist klassischerweise völlig entgleist beim Typ-2-Diabetes. Also der hat über 320 Serumosmolarität. Ja? Sie sehen dann natürlich, solche Blutzuckerwerte sind immer mit dem neurologischen Defizit assoziiert. Die Ketoazidose ist ein Ausdruck der fehlenden Insulinsekretion. Und das ist jetzt neu. Sie haben das sicher schon gehört. Wir haben ja jetzt dieses Forxiga und wie sie alle heißen, diese Medikamente. Das sind die SGLT2-Inhibitoren, die enorm potent sind und dazu führen, dass wir eine schwere Glukosurie haben. Also es wird der Zucker aus dem Körper entfernt und das nehmen die Patienten so gern, weil sie kontinuierlich Gewicht abnehmen. Ja? Aber wir haben jetzt, sehen das jetzt immer häufiger, dass solche Patienten haben einen Blutzucker von 180, kommen in die Notfallaufnahme, sind komatös und wenn man sich das anschaut, dann haben sie eine schwere Ketoazidose. Sie sind also massiv übersäuert, haben massiv Ketonkörper im Blut. Und warum gibt es das? Die hat ja nur 180 Zucker. Ist es wieder so ein Nonsens, was ich Ihnen hier verkaufen will?
Ja.
Genau. Das heißt, die hat einen niedrigen Zucker, aber sein Grundproblem, das heißt, die hat den Insulinmangel. Und nicht der Blutzucker macht die Ketoazidose, sondern der Insulinmangel, dass der Zucker nicht verstoffwechselt werden kann. Und dadurch kommt es zur Umstellung, dass dann die freien Fettsäuren herangezogen werden als Energieträger. Und der Körper stellt das um auf diesen Stoffwechsel. Das heißt, der Blutzucker per se hilft uns hier überhaupt nicht weiter, sondern wir müssen hier die Ketonkörper messen und wir müssen sagen, das kann durchaus sein, der nimmt diese Medikamente ein. Und man sieht das immer häufiger in den letzten ein, zwei Jahren, weil diese Medikamente enorm potent sind. Bei der Herzinsuffizienz, bei der Niereninsuffizienz, überall heute gegeben werden. Aber natürlich, man muss sich dieser Nebenwirkung bewusst sein. Und das ist immer, wir sind immer wieder erschrocken, wenn wir hören, dass die Patienten nicht diagnostiziert werden. Und da wird alles angeschaut, ja, wenn man sagt, mit 180 Zucker, der Zucker war es nicht. Ja. Wie kann man so einem Patienten helfen? Sie wissen, die Ketoazidose hat eine beachtliche Mortalität. Also das, auch wenn Sie ihn auf die Intensiv legen, die Mortalität liegt bei 20%. Also das ist nichts, was harmlos ist. Ja? Was für Medikament macht nur eine Ketoazidose? Die Biguanide, das Metformin. Ja? Kann es machen, aber praktisch nur bei Patienten, die eine eingeschränkte Nierenfunktion haben. Ja? Da sehen wir es selten, ja. Wir sehen es jetzt wieder viel häufiger eben mit diesen Medikamenten. Wenn man sich aber dessen bewusst ist, dann muss man sagen, was sind die Symptome, was sie haben. Und wir sagen diesen Patienten immer, sollten sie irgendwann aus irgendeinem Grund nichts essen können, weil ihnen permanent leicht schlecht ist, sie sind obstipiert, sie wissen nicht, was los ist, dann bitte das Forxiga passieren oder das Victoza, glaube ich, ist das andere, ich merke mir das nie. Dann ist es so, dass und in die Notfall fahren. Ja, die machen dann ein Blutgas und sehen sofort, was los ist. Die hat einen pH von 7,12. Ja, da brauche ich nicht nachdenken, da muss ich schauen, wo ist der Grund. Ja, und solche Patienten, was für Medikament ist, für ihn kausal wirksam, Insulin natürlich. Ja, aber nicht irgendeines, sondern dann wieder Altinsulin und dann geht man auf Langzeitinsulin bei solchen Patienten. Wenn wir solche Patienten haben, die so eine schwere Zuckerentgleisung haben, dann fehlt denen der Zucker, wirkt als Osmodiuretikum. Und das ist so, dass diese Patienten exzessivst exekiert sind. Und wenn Sie so einmal so einen jugendlichen Typ-1-Diabetiker sehen, der so knapp vor dem Koma ist, ja, dann darf es Sie nicht verwundern, wenn der am ersten Tag 6 Liter Flüssigkeit verschnupft wie nur. Und das werden Sie sehen, die meisten wundern sich, wir sagen, der hat einen Typ-1-Diabetes, warum kriegt er nicht sofort Insulin? Ja, das ist immer der Mechanismus, sofort Insulin, kriegt kein vernünftiger Diabetologe, gibt halt als erstes Insulin, sondern der kriegt als erstes seine 4-5 Liter Flüssigkeit. Und damit haben wir einen Zucker von 200 und dann fangen wir ganz langsam an mit Insulin. Aber nicht primär Insulin, sondern primär ist hier die Flüssigkeit. Und bei der Flüssigkeit müssen Sie immer bedenken, dass Sie immer Elektrolytlösungen geben müssen. Und welches Elektrolyt muss drinnen sein in diesen Infusionen? Immer Kalium. Weil in dem Moment, wo Sie dann mit dem Insulin anfangen, wenn der mit dem Kalium nieder ist und der dann mit dem Insulin plötzlich große Mengen an Kalium intrazellulär schiftet, ja, dann hat der 1,5 Kalium und das macht Ärger. Ja, also das muss Ihnen immer klar sein, Diabetiker, es gibt eine eigene Elektrolytlösung, die relativ wenig Natrium hat, aber relativ viel Kalium hat. Das ist das sogenannte KADC. Ist in Österreich entwickelt worden. Ja. Also das ist immer Primärflüssigkeit, auch beim Typ-2-Diabetiker. Es interessiert mich der Zucker absolut nicht, sondern es interessiert mich sein Flüssigkeitsstatus. Und Sie werden sehen, dass denen 9-10 Liter Flüssigkeit fehlen. Ja, also so viel müssen Sie da zuführen, dass Sie den Patienten wieder dann normalisieren können. Die Lactazidose haben wir besprochen. Die Hypoglykämie ist etwas, was Sie alle sehr gut kennen. Man sollte immer daran denken, ich kann mich noch erinnern, da ist das Diamicron, ein neues orales Antidiabetikum, auf den Markt gekommen. Und die Firma ist da gewesen, hat uns da einen Vortrag gemacht und hat gesagt, das ist das neue Medikament, das macht keine Hypoglykämien. Und wir haben das natürlich sofort genommen, haben es den ersten Patienten gegeben und plötzlich hat der gezittert, war sehr aggressiv und hat eine Schwester geohrfeigt. Was ist gewesen? Ja, was ist da gewesen? Er war in der schweren Hypoglykämie, Sie wissen das, bei manchen, die sind völlig verwirrt. Ja. Also ich bin bei einem Insulinom einmal fast erwürgt worden. Ja. Gott sei Dank haben mich die Schwestern gerettet. Der Frau war das dann so peinlich. Das ist, wenn das Hirn nichts mehr hat, kommt es zu Krampfanfällen, kann aber auch schwere Aggressionen und Verwirrtheitszustände auslösen. Das muss uns klar sein. Sonst, die Therapie der Hypoglykämie, Sie wissen das, früher in der DDR wusste jeder Typ-1-Diabetiker, wurde einmal in eine schwerste Hypoglykämie hineingetrieben, bis zur Bewusstlosigkeit. Das war damals denen ihr Behandlungsschema, was ich sehr heftig gefunden habe, aber ich habe mir das, die immer damals noch auf den Kongressen gesehen, ja. Und das ist so, man merkt diese Symptome der Hypoglykämie in der Regel sehr früh. Die Patienten entwickeln Heißhunger, das ist so, die Patienten werden dann eher zittrig, ja, weil sie dann, der Körper versucht gegenzusteuern, schüttet Adrenalin aus und das macht diese Zittrigkeit, ja. Und dann, wenn ich jetzt weitergehe, in dem Stadium kann ich noch oral Zucker zuführen, aber Sie wissen, wenn wir dann später, wenn das dann die schon eingetrübt sind, können Sie oral nichts mehr geben. Das finden Sie alles in der Lunge. Also ich habe 17 Jahre auf der Intensivstation Dienst gemacht, ich weiß nicht, wie oft ich den Traubenzucker aus der Lunge herausgesaugt habe. Ja? Also das ist immer sehr erfreulich, wenn man das dann drinnen hat, das macht schwere Aspirationspneumonien. Ja? Also das dann geht es nicht. Dann muss man irgendwo versuchen, mit einer Infusionstherapie oder mit dem Glucagon-Injektionen das zu überbrücken. Es ist so, dass sehr häufig so Hypoglykämien sogar selbstlimitierend sind. Das ist nicht so, dass die dann oft gar nichts mehr zusammenbringen, sondern manchmal mobilisieren sie dann von irgendwoher noch einen Zucker, sodass sie dann wieder etwas heller sind. Ja, aber es ist durchaus etwas, was relevant ist und Sie sehen, wo sehen wir häufiger schwere Hypoglykämien? Mit oralen Antidiabetikern oder mit Insulin? Mit den oralen Antidiabetikern. Ja, die Sulfonylharnstoffe machen wesentlich häufiger und wesentlich gravierendere Hypoglykämien, weil sie ja ganz eine andere Halbwertszeit haben als das alte Insulin. Ja, das muss uns bewusst sein. Da habe ich Ihnen zusammengestellt, die wenigen Insuline, was man kennen sollte. Ja. Das habe ich irgendwann einmal hineingenommen. Das sollte man schon so wissen, wann beginnt die Wirkung. Ja, Altinsulin ist nicht so, wenn Sie das spritzen, dass das in der Sekunde wirkt, sondern es braucht eine gewisse Zeit. Es wirkt 2 bis 4 Stunden und da liegt aber auch schon wieder das Problem drinnen, dass natürlich das Insulin länger wirkt als die Glucose, die Sie ihm infundiert haben oder die Glucose, die er gegessen hat. Sie müssen da immer dann wieder schauen, wie Sie da hier aus diesem Dilemma herauskommen. Da muss man eben langsam resorbierbare Glucosearten geben und solche Sachen einsetzen. Dann kommen wir zum hypovolemischen Schock. Und der hypovolemische Schock, ich habe das aus irgendeiner Zeitung herausgenommen, ja, ist etwas, wo man immer hinkommt und primär bei allen Blutungsschocks, in der Regel bei jedem Schock geschehen, ist man selber schon in einer gewissen Ausnahmesituation. Und wenn Sie sich den Patienten anschauen, dann sehen Sie, der hat vielleicht noch eine offene Fraktur irgendwo und Sie sollen jetzt da hinkommen und sollen jetzt hier alles richtig machen. Und so sollte es auch sein. Was ist dann wieder immer der erste Schritt, den wir machen bei so einem Patienten? Sie wissen ja nicht, ob der nicht irgendwo gastrointestinal auch noch eine Blutungsquelle hat und so vor sich hinein sein Blut dorthin shiftet. Was ist das Wichtigste, was Sie machen sollten? Zugang, der venöse Zugang. Ja? Bitte immer daran denken, wenn Sie einmal einen venösen Zugang haben, dann sind Sie schon auf einer Situation, wenn ich weiß, den Venflon, der liegt drinnen, dann kann ich, auch wenn der jetzt plötzlich hypotensiv ist und kollabiert, dann drehe ich die Infusion auf. Wenn Sie dann beginnen, irgendwo einen Zugang zu suchen, wird es sehr mühsam. Ja? Also ich kann nur selber sagen, ich habe in meinem Leben dann die Jugularis externa mit einem Venflon versucht anzustechen. Also es war oft meistens ein Gemetzel. Ja, und wenn ich 5 oder 10 Minuten früher gekommen wäre, hätte ich ganz anders reagiert. Wenn man sich anschaut, die gastrointestinalen Blutungen, gibt es die nach wie vor? Die gibt es nach wie vor und sind etwas, was uns sehr beschäftigt. Und welche Medikamentengruppe ist da so tückisch bei den gastrointestinalen Blutungen? Die nichtsteroidalen Antirheumatika. Die nichtsteroidalen Antirheumatika, Sie wissen, sie greifen in die Magensäureproduktion ein, sind aber so potent analgetisch wirksam, dass Sie das Ulkus in der Regel nicht spüren. Ja? Also immer, wenn ich nichtsteroidale Antirheumatika gebe, nur dazu, wenn das vielleicht ein Patient ist, der schon älter ist, der etwas eingeschränkte Nierenfunktion hat, ist für mich immer ein Protonenpumpenhemmer immer automatisch dabei. Das ist für mich ganz klar. Wenn es dazu kommt, dass solche Patienten dann trotzdem vom Ösophagus war Ritzenblutung, Magenblutungen oder Zwölffingerdarmgeschwüreblutungen haben, sprechen wir von einer Blutung im oberen Gastrointestinaltrakt. Ja? Und wenn wir solche Patienten haben, dann wissen Sie das, das ist so, dass sie primär meistens einmal eine Hämatemesis haben, während die Melena erst nach 2 bis 3 Stunden kommt. Also die Melena braucht relativ lange, bis sie kommt. Wenn Sie aber einen Patienten haben, der eine obere gastrointestinale Blutung hat und der hat eine Melena, wer von Ihnen hat das schon gerochen, wie eine Melena riecht? Sie haben es schon, das vergisst man nie. Ja? Das ist eine Diagnose, da brauchen Sie noch gar nicht im Zimmer drinnen sein. Wissen Sie, der hat das. Dann bin ich aber absolut, habe ich die Sicherheit, dass der Patient mindestens 2 Stunden schon heftig vor sich hin blutet. Ja, also das ist nichts, was jetzt passiert ist, sondern wenn die Melena auftritt, ist es geschehen, dann rinnt der schon seit 2 Stunden. Ja, und wenn ich jetzt hergehe, dann mache ich natürlich die Anamnese, die Medikamentenanamnese. Und wenn ich jetzt dem Patienten Blut abnehme, was ist wieder das Erste, was ich mache? Mache ich da ein Butterfly oder tue ich einen Venflon hinein, um Blut abzunehmen natürlich. Und immer bitte die Blutgruppe und den Gerinnungsstatus mitmachen. Ja, weil wenn der massiv Blut verliert, wenn Sie sich ganz an die ersten Dias erinnern, wenn das 20% des Volumensverlusts durch einen Blutverlust bedingt ist, können Sie das nur in den Griff kriegen, indem Sie Blutkonserven verabreichen. Ja? Also Sie brauchen eine Blutgerinnung, eine Blutgruppe, eine Blutgerinnung. Und wenn Sie jetzt hergehen und dann haben Sie noch die Blutungen aus dem unteren Gastrointestinaltrakt, die können nahelästig sein. Also wir Ihr Bank gesehen, der fast gestorben ist an einer Hämorrhoidalblutung. Also sowas gibt es schon auch. Und Sie sehen, Diagnostik ist wichtig und Stabilisierung des Patienten, Volumensgabe, Erythrozytengabe und natürlich, da muss der Endoskopeur antreten. Ja, das ist alles klar. Sie sehen die Beta-Blocker, das wird für manche, die auf eine Gastroenterologie gehen, werden sie es immer wieder geben, weil sie die Rezidivblutungen machen. Sonst auf der Station Somatostatin-Infusionen haben wir immer wieder dabei, das Cypressin bei Ösophagus-Varizenblutungen ist nicht so wichtig. Dann habe ich hier einen Case-Report, da sind Sie wieder gefordert. Ist ein 54-jähriger Mann, er hat moderate Oberbauchschmerzen, Übelkeit, kollabiert, ja, ist eigentlich schockiert, das sehen wir, er hat einen niedrigen Blutdruck, er ist massiv tachykard. Ja, also da haben Sie 2 Parameter, die Ihnen zeigen, dass der Patient in einer Schocksymptomatik ist. Ja, Die Anamnese ist eigentlich unauffällig, er hat keine wesentlichen Vorerkrankungen, hat einen Bandscheibenvorfall und hat gesagt, er hat ein bisschen nichts, ein bisschen ein Voltarena geschluckt, aber nicht viel. Und jetzt mache ich bei dem ein Labor. Und wenn Sie sich anschauen, das Serum-Eisen ist bei dem völlig normal. Obwohl wir später wissen, der hat eine akute Gastrointestinalblutung. Ist das Serum-Eisen völlig normal. Ich schaue mir das Transferin an, das ist auch im Normbereich, das kann auch erhöht sein. Ja? Transferinsättigung ist normal hoch, Ferritin ist alles im Normbereich, der Hämatokrit ist 43. Und ich behaupte, der Patient blutet akut gastrointestinal, er hat sogar schon eine Melena. Gibt es das? Ja?
Aber genau. Das Blutvolumen ja gesund gesenkt wird.
Absolut, ja, sehr gescheit. Ja. Also ich kann schon nach Hause gehen, der Kollege übernimmt. Ja. Nein, das ist sehr gut. Ja. Also Sie müssen warten, bis sich das verdünnt. Der Hämatokrit ist etwas, wenn das zum Beispiel, der jetzt ein Hämatokrit hätte oder ein HB hätte, das bei 8 liegt, dann hat der wahrscheinlich schon 2 Wochen so kontinuierlich immer wieder hineingeblutet. Und jetzt blutet er akut, weil halt irgendein großes Gefäß arrotiert ist. Ja, aber so ist es ganz klassisch. Der hat einen normalen Serumstatus. Ein normaler Serumstatus schließt eine akute gastrointestinale Blutung nicht aus. Ja, Eisenstatus, Hämatokrit, alles, das braucht seine Zeit, bis das verdünnt ist. Bis der seinen Eisenstatus reagiert, da müssen Sie noch 10 Tage Blut abnehmen, dann werden Sie es sehen. Ja, also das ist ganz wichtig, dass man das macht. Und da kommt dann auch die Frage, welche Diagnose kann bei den Patienten ausgeschlossen werden? Und Sie sehen, das kann natürlich auch mal ein Hinterwandinfarkt sein. Also wie oft haben wir das gesehen, dass das als gastrointestinale Blutung therapiert wurde und es war keine. Nicht? Man kann nur eine chronische Ulkusblutung ausschließen. Weil die chronische Ulkusblutung hat immer einen niedrigen Hämatokrit und hat immer eine Eisenstoffwechselstörung. Also das ist ganz wichtig, da weiß ich, dass der Patient, wenn er einen Eisenstoffwechsel hat, in der Regel länger Zeit schon sein Problem mit hat. Ah, das ist aus New England. Eine 82-jährige Frau mit einem Typ-2-Diabetes und sonst nichts, stürzt und hat eine Schenkelhalsfraktur, wird operiert, ist weitgehend immobil, kriegt Lovenox, Schmerztherapie, Magenschutz, am Tag 3 postoperativ Verwirrtheit. Und sie ist plötzlich massiv hypertensiv und hat 108 auf 24 Minuten Herz, also ist Tachykard. Ja? Und das, was bei der Patientin ist, da sehen Sie dann das CT-Bild, die hat eine Milzruptur beim Sturz gehabt. Und man denkt, das ist etwas, was man sofort sehen oder mitkriegen müsste. Das ist so, das ist eine gedeckte Milzfraktur und durch die Antikoagulation hat es immer ein bisschen mehr und immer ein bisschen mehr die Spannung im Organ erhöht, bis dann halt das Meer aufgeplatzt ist und dann ist es zur Schocksymptomatik gekommen. Also immer daran denken, dass diese Blutungskomplikationen nach irgendwelchen Traumen sind nicht damit beendet, dass das plötzlich geschafft ist, die Situation, sondern Sie können auch nach Tagen noch Blutungskomplikationen dann erst manifest werden. Ja? Aber das war immerhin so, dass die Patientin geschafft hat, dass sie ins New England mit dem Case hineingekommen ist. Ja? Und da ist dann drauf gestanden, dass die Thromboas dabei gehabt hat. Wenn Sie Thromboas haben und Sie setzen das Thromboas ab, wie lange müssen Sie warten, bis die Wirkung vom Thromboas weg ist? Geht das vom Thrombozyten wieder runter? Nein. Wenn einmal die Acetylsalicylsäure auf dem Thrombozyten drauf ist, funktioniert er nicht und kann nur durch einen neuen ersetzt werden. Das heißt, Sie brauchen Tage, bis die Wirkung von Thromboas weg ist. Ja. Dann kommen wir zum, glaube ich, schon letzten Kapitel. Das ist der anaphylaktische Schock. Und diese anaphylaktischen Schocks sind etwas, wo man sagen muss, wir sehen Allergien immer häufiger. Man sieht das immer häufiger und auch sehr schwere Formen. Ja? Und wie gesagt, man muss hier bei diesen allergischen Reaktionen, die können auf Arzneimittel und alle möglichen Sachen, auch Nahrungsmittel auftreten, dann sehen Sie, dass das eine ganz klassische Symptomatik macht. Als erstes ist meistens, dass die Patienten Juckreize entwickeln, dann ein Exanthem entwickeln, oft eine Konjunktivitis dazukommt. Und wenn das aber dann weitergeht, dann haben sie die rinnende Nase, ja, und dann sagen die Patienten plötzlich, es schwillt ihnen irgendwie die Lippen an. ja, dann ist schon wirklich ein massives Alarmsymptom gegeben, wenn hier also irgendwo irgendwelche Symptome auftreten. Dann geht es meistens sehr rasch, dass Sie einen Patienten haben, wo Sie 1000 Probleme dann akquirieren. Ja? Sie sehen, es kommt dann sehr rasch dazu, dass sie plötzlich die Atmung betroffen ist. Viele haben dann gastrointestinale Symptome. Also ich habe das oft gesehen, dass solche Patienten dann Stuhlverlust haben, Harnverlust haben, dass sie das alles dann nicht mehr kontrollieren können und natürlich hier einen enormen Leidensdruck haben. Ja? Und wenn man sich das anschaut, die Anaphylaxie, Sie sehen hier die häufigsten Ursachen angegeben und da gibt es die sogenannte A, B, C, D, E-Regel, das heißt Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure. Ja, also das sind so die Dinge, die man dann abklären muss und an die man sich halten muss. Und das ist so, immer wenn hier diese Symptome auftreten, dass die Atemwege betroffen sind, dass die vielleicht jetzt plötzlich mit dem Druck nach unten gehen, hypotensiv werden, das sind alles Situationen, wo also eine schwere Form eines anaphylaktischen Geschehens vorliegt. Ja, wie gesagt, sehr häufig lebensbedrohlich. Wenn man sich anschaut, was sind die Auslöser der Allergien, dann hat man immer früher gesagt, das sind bei Erwachsenen häufig, sehr häufig die Nahrungsmittel. Ja, also wir kennen den Professor Hörl, der ist im Flieger nach Amerika gesessen und hat das herrliche Abendessen in der Business Class gekriegt und hat dann plötzlich keine Luft gekriegt. Ja, und der ist also dann immer, wenn er irgendwo Langstreckenflüge gehabt hat, hat immer in seinen Sackerl Reis mitgehabt, so traumatisiert hat ihn das damals. Ja. Aber das ist, Nahrungsmittelallergien sind bei Kindern häufiger als bei Erwachsenen. Und Sie sehen, Insektengifte sind wieder bei Erwachsenen viel häufiger. Welche Berufsgruppe oder Sportgruppe ist am häufigsten von Bienenstichallergien betroffen? Ich habe das auch nicht gewusst, aber ich habe das jetzt gelesen. Nicht in der österreichischen Ärztezeitung, da steht es selten was Gescheites drinnen. Ja. Aber doch manchmal, also entschuldige. Ja, das sind die Imker. Ich habe das nicht gewusst, dass die Imker die Gruppe sind, die am häufigsten Bienenstichallergien und am häufigsten auch schwere Komplikationen durch diese Exposition haben. Also das hat mich sehr beeindruckt, dass man trotzdem Imker bleibt, obwohl man hier also durchaus bedroht ist. Arzneimittel natürlich häufiger bei Erwachsenen. Ja. Wenn es dazu kommt, dass Sie irgendeinen Patienten haben mit irgendeinem allergischen Schock, ja, oder wo Sie das annehmen, dass das jetzt vorliegen könnte, weil Sie ein Antibiotikum oder was irgendwas gegeben haben und der sagt, hören Sie, was denn, ich habe jetzt Juckreiz und irgendwie, ich habe das Gefühl, wie wenn da was im Hals drinnen stecken würde oder irgendwer da zudrücken würde, dann ist das Erste, was wir machen müssen, dass wir natürlich das auslösende Agens versuchen zu eliminieren. Ja. Natürlich, wenn ich aber Antibiotikum infundiere, dann habe ich schon einmal das Problem, was schon drinnen ist, bleibt drinnen. Ja, das kriege ich nicht mehr raus und Sie wissen, dass manche Antibiotika, wenn ich ein Aminoglykosid nehme, das habe ich noch Tagen noch drinnen. Ja. Natürlich venösen Zugang sichern, das ist extrem wichtig. Sie sehen, wenn er dyspnoisch wird, dann ist es so, dass die Sauerstoffmaske bis zu 12 Liter Sauerstoff man gibt, also sehr hohe Drucke hier dem Patienten verabreicht. Trendelburg-Lagerung, was heißt Trendelburg-Lagerung? Wer kann man da helfen? Beine hoch, ja. Aber natürlich, das geht nicht bei Patienten, die schon eine Atemnot haben. Wenn Sie versuchen, den Blutdruck anzuheben, indem Sie am Flock legen und die Beine hochlegen, ist er nicht sehr beglückt. Und dann ist es so, dass wir hier natürlich nur ein Medikament haben, was hier wirkt. Was wirklich rasch wirkt bei schweren Schockformen, das ist das Adrenalin. Ja, oder das Epinephrin. Und da gibt es diese Pens, was diese Patienten mit haben. Und das ist irrsinnig interessant. Man muss natürlich die Dosierungen genau wissen. Und Sie sehen, dass Erwachsene und Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr, ab dem 12. Lebensjahr brauchen bereits eine Dosis von 500 Mikrogramm IM. Ja, kann nach 5 Minuten wiederholt werden. So kurz wirkt das Medikament. Ja? Also noch einmal, alles ab 12 Jahre 500 Mikrogramm IM und kann nach 5 Minuten wiederholt werden. Ja, das ist so etwas, was man wissen muss, weil die meisten sagen, er hat eh schon was gekriegt. Ja, nur wenn er nach 5 Minuten nicht respondiert hat, müssen sie es nachgeben. Wenn wir Kinder haben, die zwischen 6 und 12 Jahre sind, ist die richtige Dosis 300 Mikrogramm und unter 6 Jahren ist es 150 Mikrogramm. Ja, das muss man verinnerlichen, das muss man wissen, weil wir haben jetzt eine ganz interessante Situation. Welche Dosierungen vom EpiPen gibt es? Nur 300 Mikrogramm. Aber Sie haben in dieser Packung, wenn Sie die kaufen, haben Sie bereits 2 Spritzen drinnen, also 600 Mikrogramm. Und das wissen alle unsere schweren Allergiker, wissen, dass das eine Ampulle nie genügt. Die knallen sich sofort 2 Injektionen hinein. Ja? Bei Kindern unter 6 Jahren gibt es den EpiPen Junior, heißt der, der hat 150 drinnen. Der ist aber nur geeignet für Kinder unter 6 Jahren. Wenn der zwischen 6 und 12 Jahren ist, brauche ich auch 300er als richtige Dosis. Ja? Also bitte, das muss man merken, und das ist so meine schweren Allergiker, und wir haben ja sogar die IgE-Apheresestudie gemacht, da haben wir wirklich Bomber gesehen, ja, die teilweise mehrfach reanimiert waren, die haben immer 2 Packungen, also immer 4 Spritzen mit. Ja. Weil sie wissen, damit sind es 10, 15 Minuten gut abgedeckt und dann ist in der Regel der Notarzt vor Ort. Ja. IV-Gaben sind diese EpiPens nicht wirklich geeignet. Es ist so, wenn Sie dann irgendwo im Krankenhaus das haben, dann wird Ihnen die Schwester kein EpiPen bringen, sondern Sie müssen sagen, ich brauche mein Suprarenin. Ja? Und da würde ich Ihnen raten, das ist so, dass dieses Suprarenin, das geben Sie dann in der Regel dann IV, wenn das wirklich eine schwere Symptomatik ist. Dann ist es aber so, wenn das höher konzentriert ist, macht es enorm viele Nebenwirkungen. Ja? Also wenn Sie zu viel und zu rasch spritzen, haben Sie 300 Blutdruck und da kann man flimmern. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Ich habe es gelernt, ich lasse mir die verdünnte Lösung noch einmal um auf ein Zehntel aufziehen. Also ich mache mal auf ein Zehntel der Konzentration, dann habe ich mehr Spielraum, das zu geben. Das Gute ist, wenn Sie zu viel Suprarenin spritzen, dass nach 5 Minuten die hypertensive Krise wieder weg ist. Ja, das ist so ganz gut. Ja. Da haben wir das wieder, Infusionstherapie. Es ist so, natürlich die Antihistaminika und Cortison werden routinemäßig gegeben. Ja, und da muss man einfach wissen, wenn ich jetzt bei solchen Patienten ein Antihistaminikum gebe, das wirkt ungefähr nach 30 Minuten. Das braucht, wenn ich Cortison gebe, ich glaube, ich habe das irgendwo zusammengestellt noch, Antihistaminika, Sie sehen das, das ist, Dibondrin ist eines, der macht sehr müde, ist oft ganz angenehm für die Patienten, ja. Und das Solodacordin, das ist so, Cortison wird sehr häufig gegeben. Ja. Man erwartet sich von der Cortison-Medikation viel zu viel und es wird in der Regel immer unterdosiert. Ja. Wenn Sie so etwas geben bei einer anaphylaktischen Reaktion, Sie müssen zwischen 1 und 3 Gramm Solodacordin geben. Die 250 oder die 50 Solodacordin, die können Sie nehmen und beim Fenster aus, Sie haben den gleichen Effekt, wie wenn Sie es im Patienten einspritzen. Ja, also das ist ganz wichtig, dass man hochdosieren muss und das Cortison, die Wirkung beginnt nach ungefähr einer halben Stunde, das Wirkungsmaximum 2 bis 8 Stunden und die Wirkung hält bis zu 36 Stunden an. Also es hilft nichts, diese Leitziffer müssen wir uns merken. Ja, wann wirkt Cortison, wie wirkt Cortison, wie lange wirkt Cortison? Das ist ganz wichtig, dass Sie das wissen. Ja. Da sehen Sie, das ist eine Patientin von mir auf der Apheresestation, sie hat eine Autoimmunerkrankung, wird mit Immunapherese therapiert und kriegt Immunglobuline IV. Ja? Und nach der 4. Gabe plötzlich ein generalisiertes makulopapulöses Exanthem. Ich glaube, ich habe das Bild da, wenn Sie sich das anschauen bei dieser Patientin, das tritt irrsinnig rasch auf. Ja? Wir haben einmal so einen Patienten gesehen, der so eine Insektenstichallergie hat, da steht drinnen in der Anleitung, Sie sollen nicht die Hose ausziehen und dann in den Muskel hineinspritzen, sondern Sie sollen durch die Hose durchstechen. Das halte ich für übertrieben. Aber es geht wirklich irrsinnig rasch. Also so schnell magst du nicht schauen, sind diese Patienten weg. Und die auch, warum, was fällt Ihnen bei dieser Patientin auf? Ich habe damals den Dr. Janssen bei mir auf der Station gehabt und der hat immer seine Kamera griffbereit gehabt. Der hat sowas sofort fotografiert. Ich verdanke ihm einen Riesenfundus an solchen Fotos. Die Patientin sitzt in diesem Zustand schon. Ja, sie sitzt schon, ja, sie hat sich dann begonnen, dass sie sich so aufstützt, weil sie keine Luft mehr bekommen hat. Wir gingen wieder zurück, eines, und da sehen Sie, diese Patientin ist tachykard, wird extrem rasch hypotensiv, ja, wir haben aber noch eine Nadel drinnen, also es ist alles gegangen, hat einen massiven Stridor gekriegt und wir haben gesehen, wir haben mit Solodacordin angefangen, wir haben Suprarenin gegeben und das hat nichts gebracht. Wir haben den HNO-Arzt gekriegt, weil sie keine Luft gekriegt hat und Sie wissen, wenn die einmal das Glottisödem haben, brauchst du gar nicht probieren, dass du mit einem Tubus drüber kommst, das geht nicht. Ja, es geht nicht. Und die kommen, die kennen das, die HNO-Arzt, die haben immer einen Dienst, der dafür eingeteilt ist. Und die sind gekommen mit zwei Schwestern und der ist, da hat sich steril gemacht und wir haben abgedeckt und die hat sich nicht umlegen lassen. Also es war ein Riesentrara. Hat er gesagt, wir müssen sie sedieren, also wir müssen ihr ein Narkotikum geben. Nicht? Und wir haben das hergerichtet und alles. Ja. Und in dem Moment, wo der schon das Messer in der Hand gehabt hat, hat sie gesagt, ich glaube, es wird besser. Ja. Und da haben sie wieder einpacken können. Nicht? Und haben sich sehr bedankt. Der war gar nicht bester Kollege. Ja? Der ist wieder gegangen, ist fortgegangen. Und was wäre jetzt der Kardinalfehler, was man bei der Patientin machen kann? Was glauben Sie, wäre der Kardinalfehler? Ich habe ihr ungefähr nicht 16 Gramm Immunglobuline infundiert, sondern die Symptome ist noch 1 Gramm oder 2 Gramm aufgetreten. Was wäre jetzt der tödliche Fehler, den ich machen kann? Dass ich die nach Hause lasse oder unbeobachtet oder nicht von der Intensivstation weglasse. Die muss monitiert bleiben. Und das war bei ihr so, dass sie wirklich nach einer Stunde auf einmal gesagt hat, ich glaube, es fängt schon wieder an. Ja, hat wieder ihr schönes Exanthem gekriegt, wunderschön. Der Dr. Janssen hat kein Foto mehr gemacht, das erste hat ihm gereicht. Ja. Und es ist wirklich so weit gewesen, sie hat wieder nicht auf Suprarenin respondiert. Sie ist zwar mit dem Druck aufgeschnalzt, das geht nicht mehr, aber ihre Atemprobleme sind nicht gescheiter geworden und es ist wieder derselbe Kollege gekommen, er war wieder steril und noch eher halt für die Tracheostomie zum Messer greifen konnte, hat gesagt, ich glaube, es wird schon wieder besser und es ist wirklich dann nicht mehr gekommen, aber wir haben sie natürlich dann überwacht, 24 Stunden, bis das dann so gewesen ist. Wir kommen jetzt zum Abschluss zu den Fragen. Es ist dann so, man zwingt mich, der Dr. Zenoni zwingt mich und die Frau Professor Mannhalter, dass ich Ihnen 10 Fragen gebe, von denen Sie irgendwelche dann vorgesetzt kriegen am Ende. Wir machen die jetzt durch. Die erste Frage ist, 74-jähriger Patient mit unklarer klinischer Schocksymptomatik. Sie sehen, die Herzfrequenz passt dazu. Er ist dyspneisch Verdacht auf ACS, akutes Koronarsyndrom. Beim Monitoring auch, wird er auch ein Dauerkatheter gesetzt, ja, und es sind 350 Milliliter Harn kommen aus der Blase heraus. Welche diagnostischen Optionen sind mit dieser Harnprobe absolut möglich? Jetzt können unsere, die ich ganz vergessen habe, du hast mich auch nicht erinnert, das ist dein Versagen, Esmir. Wir haben ja Kollegen, die am per Internet teilnehmen. Ja. Und die können jetzt abstimmen, sie können per Handzeichen abstimmen. Das sollten die nicht sehen. Das ist so, was kann ich mit dem Hahn anfangen? Der wird schockiert, Sie sehen das. Der hat kaum noch einen Blutdruck. Ja. Sie machen das ganze Schockmonitoring, weil sie nicht wirklich sicher sind, was es ist. Ist ein Urikult sinnvoll? Können wir den machen? Bringt das was? Es könnte ja mal was anderes sein, selbstverständlich. Ja. Rückschluss auf oligoanurisches Nierenversagen, kann man nicht sagen, weil der Hahn kann in 20 Minuten produziert sein, der kann aber auch schon 8 Stunden in der Blase sein, dann ist er komplett anurisch. Ja. Rückschlüsse auf Ursache des akuten Nierenversagens ist sehr schwierig, aber möglich. Ja. Wenn ich jetzt sehe, dass da massenhaft Eiweiß drinnen ist oder massenhaft Ketonkörper drinnen sind, dann habe ich schon einen Hinweis, was bei dem Patienten schief liegen kann. die Harnchemie, Osmo, Eiweiß, Elektrolyte und ein Harnsediment absolut sinnvoll. Also es ist nur eine einzige Frage falsch, das ist der Rückschluss auf das oligoanorische Nierenversagen. Stimmen Sie mir zu, Frau Kollegin? Das bin ich beruhigt. Es ist nämlich so, dass ich letztes Mal dann nicht gewusst habe, was dann die richtige Antwort war. Habe ich selber nicht gewusst. Es war sehr peinlich. Ja. Patient mit Kollaps. Sie sehen das Labor, Eisenstatus Eisen 128, Transferrin normal. Transferrin hätte bei dem auch 400 sein können, also deutlich erhöht sein können. Transferrinsättigung normal, da Ferritin ist erhöht. Ja. Warum ist das Ferritin bei dem erhöht? Wahrscheinlich ist es eine entzündliche Reaktion, aber Sie sehen normales Hämoglobin. Ja. Was kann die auslösende Ursache sein für den sein Kollaps? Wieder Mehrfachangaben möglich. Akuter Hinterwandinfarkt. Chronische Ulkusblutung mit normalem Eisenstatus ist mir unbekannt, aber ich kann noch was dazulernen. Vielleicht wird es noch was bei mir. Nicht? Akute gastrointestinale Blutung können wir nicht ausschließen. Akute Ösophagus-Varizenblutung können wir nicht ausschließen. Haben wir vielleicht die Ergebnisse der Abstimmung von unseren Kollegen, schauen wir es uns an. Aber wir haben doch ein paar, die akute Ösophagus-Varizenblutung und eine akute Blutung ausschließen können. Eine akute Blutung kann immer einen normalen Eisenstatus haben. Ja, das könnten wir hier nicht ausschließen. Ja, wir können nur, was die meisten richtig gesagt haben, einen chronischen Prozess ausschließen. Ja, ist ganz einfach. Dann kommt die nächste Frage. Ursache des poliurischen Nierenversagens, Mehrfachangaben möglich. Warum habe ich da immer Mehrfachangaben genommen? Weiß ich auch nicht, gell? Eine Diuretika-Überdosierung, kann das ein akutes poliurisches Nierenversagen machen? Na, selbstverständlich. Und das ist leider nicht so selten. Also ich habe wirklich Mädchen gesehen, die irgendwo vom Studentenball in das Kleid hineinwachsen wollen. Und irgendwer hat ihr gesagt, da nimmst du von deiner Oma das Lassix und du hast 3 Kilo weniger. Ja, hat sie sich gedacht, da müssen 3 Tabletten besser sein. Und das war dann ein Spurzfühl. Ja, also sowas müssen Sie immer bedenken, und es ist nicht so, dass man sagt, das ist die extrem rare Situation, sondern wenn Sie die Augen offen halten, werden Sie das öfters in Ihrem Leben sehen, als was Sie glauben. Ja? Recovery nach oligurischen Nierenversagen. Sie haben ja gesehen, dass die bis zu 10 Dialysen gebraucht haben. Osmotische Diurese bei denkkompensierten Diabetes mellitus, AMV nach Kontrastmittelintoxikation. Also würden Sie mir zustimmen? Schauen wir, was die Kollegen sagen. Also die meisten haben es richtig gehabt, das sind nach meiner Ansicht nach sind alle 4 Antworten richtig. Ja, schauen wir, was ich da habe. Ja, alle 4 Antworten sind richtig. Also alle diese Situationen machen ein poliurisches Nierenversagen. Ja, also wirklich, das muss man wissen, Diuretika-Überdosierung, ja, leider sehr oft auch iatrogen. Ja, also was man da manchmal sieht an Dosierungen, ja. Dann kommt die nächste Frage. Welche Lösung wird als kolloidal bezeichnet? Ja, warum ist es wichtig? Warum habe ich diese Frage hineingenommen? Wenn Sie Zeitschriften lesen, Intensive Use oder die Diskussion der Schocktherapie, dann kommt immer ein Kapitel, wo drauf steht Kristalloid versus kolloidal. Was ist besser? Ja, und darum müssen Sie wissen, wo meine ich, was ist Kristalloid? Was sind Kristalloid, haben wir gesagt, sind Elektrolytlösungen. Das ist das, die beiden. Humanalbumin ist Eiweißlösung und Fresh Frozen Plasma ist natürlich auch Eiweißlösung. Schauen wir, was unsere Kollegen sagen. Ja, aber die fast alle haben es richtig. Ja? Also wirklich nur 4 haben sich da geirrt. Aber alles, was Elektrolyt ist, ist Kristalloid. Alles, was Eiweiß enthält, ist kolloidal. Ich sage das deswegen so, weil Sie das immer in der Fachliteratur oder auch in jeder Literatur, was Sie haben, immer sehen. Und Sie werden das merken, in Zukunft wird es mehr und mehr Bedeutung haben, weil die kolloidalen Lösungen derartig teuer geworden sind. Weil die Auflagen, wie man so etwas herstellt, sind so irrsinnig teuer geworden. Humanalbumin ist heute etwas, was ungefähr 10-mal so viel kostet wie vor 10 Jahren. Ja? Die Preise explodieren. Ja. Nächste Frage. Ja. Patient mit schwerer Hyponatremie ein Plasmanatrium von 119. Sie sehen, das beeindruckt sogar mich. Welche der angegebenen Optionen sind strikt falsch? Anstieg des Serumnatriums um maximal 5 bis 6 Millimol pro 24 Stunden. Würden Sie das als richtig erachten? Dann kommt bei Anstieg des Serumnatriums um über 10 Millimol pro Liter. Ja? Also da würde es mir schon die Botschen aufstellen. Ja? Reduktion der Natriumzufuhr von 3% auf nur einen Liter 0,9% in 24 Stunden. Wer würde sich so etwas wagen? Wird sofort hingerichtet da vor Ort. Ja? Also das ginge gar nicht. Fehlender Anstieg unter 0,9%iger Natriumchloridlösung könnte ein SIADH sein. Ist dann eine Umstellung auf 3%iges gerechtfertigt? Sind wir uns einig, ja? In ACL-Infusionstherapie kann Bondini osmotische Demyelinisierung verursachen. Glaube ich, ist auch richtig. Schauen wir, was die Kollegen sagen. Ja, B ist strikt falsch. Ja? Da haben Sie völlig richtig. Der Großteil hat das richtig gemacht. Ja? Sie sehen, B ist die einzige Antwort, was absolut abzulehnen ist. Ja? Also Sie merken sich das, dass ich da sofort jemand hinrichten wollte, ja? Obwohl mir der Dr. Zenoni hätte mich schon zurückgehalten, brauchen Sie keine Angst haben. Gell? Eine Hyperkaliämie kann durch folgende zwei Medikamentengruppen verursacht werden. Zwei richtige Antworten. Sie sehen, das Spirobene, das muss mich irgendwo in meinem Leben traumatisiert haben. Ich glaube, ich habe sicher 50 Mal deswegen mitten in der Nacht zur Intervention schreiten müssen. Diazid-Diuretika machen Diazid-Diuretika, das Hydrochlorothiazid macht eine Hyperkaliämie, wäre mir neu. Natrium-Bicarbonat-Infusionen macht genau das Gegenteil. ACE-Hämmer, ja, das kennen wir sehr gut. Insulinglucose wird keine Hyperkaliämie machen, das hoffen wir nicht. Ja. Das wäre neu, war endlich einmal was Neues. Ja. Schauen wir mal, was die Kollegen sagen. Das Spirobene haben sich sehr viele gemerkt, dafür bin ich sehr dankbar. Und auch D, die ACE-Hämmer, ist auch richtig. Ja. B, die Diazid-Diuretiker machen das Gegenteil. Ja, also Diuretika, nur die Aldosteron-Antagonisten machen Hyperkaliämien, alle anderen machen das Gegenteil, so kann man sich leicht merken. Dann kommt, welche Medikation bzw. Erkrankung führt zu einer Hypokaliämie? Eine richtige Antwort. Metabolische Alkalose, Chloridverlust über die Magensonde, Erbrechen, Diarrhoe, Laxantienabusus und Hypoaldosteronismus. Was macht eine Hypokaliämie? Hypokaliämie. Wo sind unsere Kollegen? Da ist große Uneinigkeit. Schauen wir, was wir sagen. Da habe ich aber selber einen Fehler gemacht. Nein, Hypoaldosteronismus stimmt schon. Ja. Das ist letztes Mal, bin ich auch da wieder einmal daneben gestanden. Das vergessen wir, diese Frage wird eliminiert. Ist mir. Gut, klinische Symptome, Befunde einer schweren Ketoazidose bzw. des ketoazidotischen Komas, Mehrfachangaben. Ja? Der pH, wenn es eine die Ketoazidose, in der Azidose steht schon drinnen, dass der pH nicht hoch sein kann, sondern vermindert sein muss. Der Patient ist somnolent bis komatös. Harnkörper bei der Ketoazidose immer positiv, hohe Serumosmolarität durch Exsikkose. Also alles war richtig. Ja. Was haben die Kollegen gesagt? Eigentlich waren sie sich einig. Es ist sehr, sehr breit. Komischerweise hat es das nicht irritiert, dass die Harnketonkörper immer positiv sind. Wenn ich einmal sehr viel Keton im Harn habe, im Blut habe, dann habe ich es natürlich auch im Harn, solange die Niere funktioniert. Das ist ganz klar. Ja?
Eine Frage davor. Ja. Ich würde auch noch mal kurz zurückgehen.
Die da.
Weil, ich meine, Hypoaldosteronismus wäre ja das Gleiche, wie ja. Wenn ich kaliumsparende Diuretika.
Gebe ich natürlich recht, das ist wieder dasselbe wie beim letzten Mal. Das Hitman Negative Hypergearing.
Das Erbrechen und genau. Sanzina Busus hier.
Das ist eine spezielle Frage von Professor
Dingmann. Da ist ein Wort herausgefallen. Führt nicht zu einer. Da gehört das Nicht noch hinein. Dann wäre es richtig. Das ist irgendwie herausgefallen. Das Nicht. Und darum, das war letztes Mal schon das Problem. Und ich habe mir eingebildet, ich habe das korrigiert. Aber das habe ich sichtlich nicht gemacht. Ja, ja. Aber nein, Sie haben völlig recht, Herr Kollege. Das, im höheren Alter ist das Leben mühsam, glauben Sie mir das. Therapie des anaphylaktischen Schocks mit Katecholaminen. Welche Angabe ist korrekt? Nur eine richtige Antwort. Erwachsene und Kinder ab dem 12. Lebensjahr 300 Milligramm IM. Erwachsene und Jugendliche 500 Mikrogramm IM. Ja, also Milligramm bitte, da muss man aufpassen. Erwachsene und Kinder ab dem 12. Lebensjahr 150 Mikrogramm IM. Also das wäre ungefähr die Dosis, die was man beim Fenster hinaufwirkt. Kinder unter 12 Jahren 50 Mikrogramm IM. Welche Antwort ist richtig? B. Was sagen unsere Kollegen? Ja, sie sehen fast alle haben das richtig. Ja. Also diese Dosierungen muss man wissen. Da gibt es keine Alternative, weil wenn Sie dort stehen und einmal wirklich einen allergischen Schock haben und der Patient gibt Ihnen das oder ist nicht mehr in der Lage, sich selber zu spritzen und Sie wissen jetzt nicht und sagen, der ist 12 oder 13 Jahre alt, wie viel muss ich da spritzen? Wenn Sie da anfangen zum Nachdenken, ist der längst gestorben, bevor Sie sich entschieden haben. Das sind diese wenigen Medikamente, Sie wissen, die Intensivmedizin, wie ich das erste Mal auf der Intensiv dahin rotiert bin, habe ich mir gedacht, ich muss ein ganzes Buch an Medikamenten auswendig lernen. Wie ich weggegangen bin, habe ich noch 10 Medikamente auswendig kennen und die haben absolut gereicht. Ja, aber das sind wenige Dosierungen, wenn du dort stehst am Patienten und du musst jetzt innerhalb von Sekunden eine Entscheidung treffen, du kannst nicht 2 Minuten überlegen oder wo nachschauen, das muss ich wissen. Da gibt es keine Alternative. Wenn du dem jetzt nur eine Mikrodosis gibst, wird sie nicht wirken. Wenn du dann noch einmal eine zweite Mikrodosis nachgibst nach 5 Minuten, wirkt sie auch nicht mehr. Du musst einmal beim anaphylaktischen Schock, muss die Dosis absolut korrekt sein, sonst wirst du verlieren. Ja? Also das sind Dosierungen, die merke ich mir sogar noch in meinem hohen Alter. Ja? Also das gibt es keine Alternative, das muss man wirklich wissen, da kann ich nur warnen. Das Therapie des anaphylaktischen Schocks mit Corticosteroiden, 500 Milligramm Solodacortin IV. Wirkungseintritt sofort vom Solodacortin? Nein. Dosiseskalation nach 15 Minuten, wenn kein adäquater Response, ist völliger Nonsens, weil die maximale Wirkung oder Wirkungseintritt nach 30, maximale Wirkung nach 2 bis 4 Stunden, also ist Unsinn, diese Angabe. Maximale Wirkung nach etwa 2 bis 8 Stunden, das ist korrekt. Wirkungsdauer bis über 48 Stunden ist sehr optimistisch eingeschätzt. Ja. Schauen wir, was unsere Kollegen sagen. Ja. Ja. Wirkungsdauer bis über 48 Stunden, das ist sehr optimistisch. Also wenn das einer nicht angekreuzt hat, ist das völlig korrekt. Es steht im Beipack drinnen, nach 36 Stunden lässt die Wirkung wieder nach. Ja? Und das war's. Dann kann ich nur sagen, Sie haben heute noch viel vor sich und ich gehe jetzt was essen. Und trinke natürlich noch meinen Apfelsaft aus, weil ich habe jetzt meine geistige Kapazität bis zum Letzten ausgeschöpft. Ja, jetzt ist nichts mehr da. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. War mir ein Vergnügen.
Vielen Dank, Herr Professor. Gibt es noch eine, vor allem eine herausfordernde Frage für den Herrn Professor? Der ist noch jung. Aus dem Chat vielleicht. Da gibt es...
Mhm. Da ist dann auch sinnvoll wahrscheinlich noch eine Volumensgabe mit.
Ja, zur Kreislaufstabilisierung. Ja, aufgrund des Volumenschiffs. Okay. Absolut, ja. Und da ist natürlich nie Glucose sinnvoll, sondern immer in der Regel kriegt man nur eine kristalloide Lösung angeboten. Ja? Also ich nehme jede Kochsalzlösung, ich nehme auch Ringer oder Ringerlaktat, was man mir anbietet. Ja? Und natürlich dann diese ganzen Mehllösungen, wo man dann doch sehr genau und relativ physiologisch die Elektrolyte substituiert. aber Volumensubstitution immer wichtig. Ja.
Ich hätte noch eine Frage, Herr Professor. Können Sie vielleicht noch 2-3 Minuten investieren und uns ein bisschen über die Hypercholesterinämie, familiäre Hypercholesterinämie, was erzählen? Also Sie auch aus diesem Feld auch speziell sind.
Sie gehen in die Ordination hinaus oder ins Krankenhaus hinaus und Sie wollen mich richtig gehend ärgern, dann machen Sie Folgendes. Das ist mir letzte Woche passiert. Ich bin so abgehoben mit beiden Beinen, dass meine Hüftgelenke ordentlich gejammert haben, meine Prothesen da drinnen. Hat einer gesagt, ein praktischer Arzt hat mir ausrichten lassen, er verschreibt das Statin nicht weiter, weil sich das Cholesterin normalisiert hat. Also wenn Sie mich ärgern wollen, dann wissen Sie, wie das ganz einfach geht. Ja. Es ist so, dass diese Fettstoffwechselstörungen sind exzellent therapierbar. Wir haben also wirklich tolle Medikamente in den letzten Jahren dazugekriegt. Das, was eine Katastrophe ist, ist, dass in Österreich sich das Wissen nicht durchsetzt, dass es das Lipoprotein klein a gibt. Also wir haben beim Professor Endler haben wir 2000 Lipidstatusse angeschaut, die angefordert wurden. Wie häufig wurde LP klein a mitbestimmt? Bei 4%. Ja, bei 4%. Ja. Und das ist aber die wesentlich häufigere Fettstoffwechselstörung als die Hypercholesterinämie. Und wir können sie derzeit eigentlich nur sehr, sehr schwer behandeln. Es ist aber sinnvoll, wenn wir bei diesen Patienten das LDL-Cholesterin unter 70 herunterdrängen. Ja. Das kann man machen in exzessiven Fällen, wenn es junge Patienten sind, die sehr, sehr viel vaskuläre Probleme haben, geben wir heute immer noch an der Apherese. In Deutschland wesentlich häufiger, die haben wesentlich mehr Angebote, aber auch in Österreich gibt es ausreichend Plätze zur Lipoprotein-Apherese. Es gibt aber Antikörper, die in klinischer Erprobung sind, so wie das PCSK9, die wir in den nächsten Jahren kriegen. Aber wie gesagt, man sollte wirklich das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn das LP-Kleinar sehr hoch ist, verfünffacht es das Risiko, dass Sie Aortenklappenstenose kriegen. Und was, wenn Sie 500, 600 oder 300 schon haben, wenn Sie Langstreckenflüge machen, müssen Sie eine Thromboseprophylaxe machen. Da hat es einen Kollegen gegeben, der hat das leider nie publiziert, aber der hat das beim American College of Cardiology vorgestellt. Der hat in Atlanta, den größten Flughafen in Amerika, hat er dort an jeden, der dort kollabiert ist, umgefallen ist, hat er immer ein Röhrchen Blut hat er immer LP klein a mitbestimmen lassen. Ja. Und das war also exzessiv, wie viele von diesen Patienten dann ein hohes LP klein a gehabt haben. Ja. Wenn Sie als Frau im gebärfähigen Alter heute 300, 400, 500 LP klein a haben, ist eine orale Kontrazeption ausgeschlossen. Ja. Das macht so häufig Thrombosen. Wir haben jetzt eine 26-Jährige, die heute auch noch dazu geraucht hat, ja, die wird wahrscheinlich den Fuß jetzt verlieren. Ja. Das ist so massiv, die ganze Beckenetage, alles und ein Fuß ist eigentlich nicht mehr haltbar. Ja. Da sind sie im AKH, ich weiß nicht, was schon überall eine gestochert haben. Ja. Also man sollte diese Sachen wissen und die Hoffnung, was wir haben, ist, dass die, was jetzt nachkommen, natürlich auch viel mehr auf diese Risikofaktoren eingehen und sich dessen bewusst sind, dass man das heute so ideal behandeln kann. Ja.
Wenn ich ein erhöhtes Lipoprotein A habe, immer vergesellschaftet mit einem erhöhten LDL-Wert oder
nicht? Nein. Das kann sein, dass es völlig normal ist. Das sind ja diese Patienten. Ich habe ja eine Frau, die ist 37 Jahre und hat 3 schwerste Herzinfarkte. Und dann hat ihr Sohn mit 31 Jahren, also mit 37 hat sie den ersten gehabt und dann 3. Und ihr Sohn hat mit 31 Jahren einen Herzinfarkt gehabt. Und die hat insgesamt 11 Stents drinnen gehabt. Ja. Und die Kardiologen, was sie behandelt haben, haben gesagt, sie ist die Frau, die was wahrscheinlich den Weltrekord an den meisten Stents hineinkriegt. Es hat aber nie einer nachgeschaut, warum sie das hat. Sie hat eine LDL-Cholesterin von 23 gehabt, unter Therapie. Ja. Und eine LDL aber von LP klein a von fast 500. Nicht? Also das sind so Sachen, was wir nicht verstehen können. Ja. Und wir bemühen uns natürlich irgendwie, die Awareness hier zu steigern, aber es ist wahnsinnig mühsam. Ja.
In Bezug auf die angesprochene Statintherapie, wie hoch sehen Sie da das Risiko für die auftretenden Myogelosen?
Die sind wesentlich häufiger, als was uns lieb ist. Ja, also das ist schon so, dass das sind nicht wenige Prozente, sondern es sind wahrscheinlich so um die 5-7%, was das haben. Es ist aber Gott sei Dank so, wir unterscheiden zwischen der Myopathie und der Myositis. Die Myopathie ist ein ganz eigenartiger Zustand, die haben keine erhöhte CK, aber die Muskelmasse atrophiert. Ja, und die Myositis, die geht immer mit Schmerzen einher und mit einer hohen CK. Ja. Aber das sind Prozente, was das bieten. Es ist nach wie vor so, dass nicht bewusst ist, dass man keinen Grapefruitsaft dazu trinken darf, weil dann wird das nicht mehr abgebaut, das Statin. Ja. Und auch das Johanniskraut darf auch nicht sein. Ja. Aber es gibt, jetzt haben wir es ja geschafft, dass man die Live-Präparate, dass die Werbung aus den Apotheken entfernt wurde. Aber es war ein mühsamer Weg. Ja, Sie wissen, Live ist das natürliche Antidepressivum, das ist das Johanniskraut. Und warum mögen die Gynäkologen das Johanniskraut so gar nicht? Das vermindert die Wirkung der oralen Kontrazeption und ist die häufigste Ursache für ungewollte Schwangerschaft trotz Einnahme der oralen Antikontrazeption und eine der häufigsten Ursachen, warum eine Schwangerschaftsunterbrechung dann durchgeführt werden muss. Ja, setzt sich aber nicht durch, dass wir dieses wissen. Ja. Aber die Gynäkologen sind da sehr erpicht drauf. Und das ist lang, so wie die Deleal-Werbung mit diesem wunderschönen Gelb, ja, ist das in den Apotheken gewesen. Das hat man aber geschafft, dass man das entfernt hat. Ja. Warum haben sie so einfach, diese Medikasachen? Das gilt als Nahrungsergänzungsmittel und nicht als Medikament. Und damit haben die ganz andere Auflagen, die Sicherheit nachzuweisen. Ja? Und verträgt sich mit Statinen absolut nicht. Also das ist dann eine Katastrophe. Ja.
In Bezug jetzt auf die Kombination mit dem Kalkfurtsaft, inwieweit soll man da Abstand halten oder wie ganz alles?
Gar nicht. Nein. Also ich habe in der eigenen Verwandtschaft, wir haben diese Fettstoffwechselstörung und ich therapiere sie natürlich alle. Ja? Nicht freiwillig, muss man dazu sagen. Ja? Dann sind sie nach Marokko gefahren und der ist halt herrlich eingestellt mit Statin und alles und haben so eine Rundreise gemacht, die ziemlich anstrengend war. Und daraufhin haben sie sich in ein Luxushotel begeben und da haben sie vormittags schon einen Cocktail geschlürft, zum Mittag den zweiten, am Nachmittag den dritten und am Abend zwei. Und dann haben wir die Ärzteflugambulanz gebraucht, weil die CK war weit über 60.000 drauf und es ist zum Nierenversagen gekommen. Und das passiert einem Verwandten eines Lipidologen, also peinlicher geht's nicht, oder? Ich habe ihn aber auch dann wieder gehabt, genau, wie einmal mit heftigen Fußtritten habe ich ihn dann bedankt. Ja. Also man muss tun, was man kann, nicht? Also so ist das schon. Also ich lehne das absolut ab. Ja. Er ist auch relativ giftig. Also er verhindert ja nicht nur den Abbau der Statine, sondern er legt die Leber schon für lange Zeit, die Entgiftung über die Leber, flach. Ja. Und also ich lehne das absolut ab. Und die American Heart Association hat ja prozessiert gegen die Grapefruit-Industrie und hat aber knallend verloren. Den Prozesse. Ja. Wie viel Umsatz in Amerika wird jährlich mit Grapefruits erzielt? Frau Kollegin, ich muss Sie wieder fragen. Das hilft Ihnen ja nichts. Ich muss ja auch ein bisschen Freude haben im Leben. Nicht? 30 Milliarden Dollar. Ja. Also Sie können sich ausrechnen, dass man gegen die nicht so leicht am Prozess gewinnt. Ja.
Kurze Frage noch aus dem Chat, ja. Einmal, Herr Professor, bei Hypovolema, Hyponatremie immer Natrel 09 oder Ringerlaktat oder geht auch Elomel? Und eine Beifrage dazu, in welcher Abteilung arbeiten Sie?
Also die erste Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Ich nehme in der Regel immer dann das 0,9%ige Kochsalz, weil ich sehr häufig so Hyponatremien mit relativ ausgeprägten Kaliumstörungen assoziiert habe, dass das Kalium dann oft kompensatorisch eher hoch ist. Darum nehme ich eher die physiologische Kochsalzlösung. Zur zweiten Frage, wo ich arbeite. Jetzt arbeite ich gelegentlich im Institut Athos an der Apharese, habe aber 40 Jahre im AKH an der Nephrologie gearbeitet und darum ist mir das Bupropion so ein Dorn im Auge. Frag dem Kollegen, ob ihm das reicht, die Antwort. Gut, dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend. Dankeschön.
Danke, Professor.